Dieser Begriff der Nachfolge, den nehmen wir ja doch relativ häufig in den Mund. Wir wollen unseren Glauben leben, wir wollen Jesus Christus nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Konsequent wollen wir das tun und trotzdem, ich glaube, jeder entdeckt das immer wieder mal in seinem Leben, dass es da durchaus auch Hindernisse gibt. Und als dieses Losungsheftchen gedruckt wurde, auch mit diesem Wochenspruch für diese Woche und mit diesem Text, der für diese Predigt vorgeschlagen war, da hat sicher von denen, die das bearbeitet haben, niemand an Winnenden gedacht und an das, was in der vergangenen Woche dort passiert ist. Mir ging das so im Nachdenken darüber. Man ist betroffen und in so einer Situation, wenn sowas passiert, wenn Leute die Frage stellen, ja warum lässt Gott das denn zu? Wie kann das denn sein? Das kann auch so ein Knackpunkt sein, wo man sich fragt, naja, wo man sich selbst auch fragt, naja, wo ist denn mein Gott? Ist das ein Hindernis? Kann das ein Hindernis für meinen persönlichen Glauben auch sein? Vielleicht auch neben den Dingen, die Jesus hier in dieser Begegnung mit diesen drei Männern benennt. Nachfolge ohne Wenn und Aber wünschen wir uns sicherlich, wollen wir leben. Das ist uns wichtig. Und trotzdem gibt es da doch immer wieder so manches, was im Weg steht und was Fragen in unserem Leben aufwirft. Und wo wir unseren Glauben bezeugen wollen und im Endeffekt die richtige durchschlagende Antwort im Gespräch dann auch gar nicht haben. Da muss man nicht mal dran denken, dass man mit direkt Betroffenen redet. Auch einfach so darüber sich Gedanken zu machen, ist schon schwierig. Dieser Bibeltext, den wir gerade gehört haben, redet von Nachfolge. Er redet von drei Menschen, die Jesus begegnen. Er redet von Fragen, von dem Wunsch nach Nachfolge, von der Aufforderung nach Nachfolge zum Glauben. Und er redet davon, dass Jesus Anforderungen stellt, dass er Dinge in den Raum stellt, um den Menschen deutlich zu machen, worum es denn jetzt hier eigentlich geht. Drei unterschiedliche Situationen. Einer, der ist nicht näher benannt, geht auf Jesus zu. Er sagt von sich aus, ich möchte dir gerne nachfolgen. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium heißt es, dass es sich da um einen Schriftgelehrten handelte. Einer von denen, die des Öfteren mit Jesus im Gespräch und in der Diskussion waren. Ich will dir nachfolgen. Und Jesus antwortet weder mit Ja noch mit Nein, sondern er macht einfach die Konsequenzen deutlich. Die Füchse, die haben Höhlen, die Vögel haben Nester. Der Menschensohn, also ich, habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Und wenn du mit mir nachfolgen willst, dann ist das ein Schicksal, was du unter Umständen teilen musst oder was du teilen musst. Jesus geht auf einen anderen zu und sagt zu ihm, folge mir nach. Wieder nach der Parallelstelle im Matthäusevangelium handelt es sich dabei um einen Jünger. Ob das jetzt einer von den Zwölfen war oder vielleicht aus dem erweiterten Jüngerkreis, das wissen wir im Endeffekt nicht, aber einer, der so im Dunstkreis Jesu gelebt hat und der offensichtlich da manches mitbekommen hat. Auch da letztlich irgendwie doch ein Ja, aber so diese Frage, aber zuvor möchte ich meinen Vater begraben. Lass mich zuvor meinen Vater begraben. Und Jesus reagiert ja recht unwirsch, recht direkt und unverständlich. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du folge nach. Ein Wort, wo wir uns sicher nochmal Gedanken machen müssen. Und eine dritte Person, die hier kommt, auch wieder von sich aus, ich will dir nachfolgen. Aber der hat gleich eine Frage. Aber zuvor möchte ich Abschied nehmen. Abschied von denen zu Hause. Und Jesus antwortet, naja, wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Das ist dieser Wochenspruch. Die Hand an den Pflug legen, zurückblicken, ein Hindernis in der Nachfolge. Wir werden das noch im Einzelnen uns angucken. Jesus nachfolgen, folgen, ihn begleiten, sein Jünger sein. Darum geht's eigentlich, wenn es um diesen Begriff Nachfolge geht. Also bei ihm sein, Jünger sein, und das hat Jesus ja gerade in dem sogenannten Missionsbefehl ja fast definiert, was ein Jünger ist. Das ist einer, der getauft ist, das ist einer, der das, was Jesus den Jüngern beigebracht hat, der das auch tut und in seinem Leben umsetzt. Darum geht's eigentlich, wenn wir von Nachfolge reden. Das, was Jesus sagt und lehrt, im Leben umsetzen und praktizieren. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn wir so in unsere Gemeinde reingucken, wenn da jemand kommt und sagt, oh, ich möchte da und dort mitarbeiten, da sagen wir doch freudestrahlend, ja, da stellen wir doch eigentlich keine Bedingungen, oder? Normalerweise, also da freut man sich doch, wenn jemand die Bereitschaft und die Zeit hat und sagt, ich möchte mitarbeiten und ich finde das schön. Da hätte ich Lust mitzumachen. Die überwiegende Reaktion ist doch da Freude und Bereitschaft. Man sagt, naja, klar, kannst du mitmachen. Jeder soll sich irgendwo einbringen und mitmachen, wenn das so zu dem passt, was er so kann und tun möchte. Und wenn Bedarf ist an dieser Stelle. Bei Jesus hat man hier so den Eindruck, dass da gar nicht so ursprünglich so gleich so diese große Begeisterung aufkommt. Da kommen zwei Menschen auf ihn zu, sagen, wir wollen dir nachfolgen, und er bremst erstmal. Er ist erstmal vorsichtig in dem, was er hier an Reaktionen aufbringt. Nicht gleich die große Begeisterung, offensichtlich. Und die Formulierungen, die er so gebraucht, die sind schon sehr direkt. Wir würden das wahrscheinlich als schroff empfinden. Vielleicht wären wir so ein bisschen gekränkt, wenn so einer mit uns reden würde und das gute Angebot, was wir machen, da in Wind schlagen würde, wenn dann so einer redet. Ist es Ablehnung? Ich glaube eigentlich nicht, dass Jesus ablehnt. Aber er möchte warnen. Er möchte die Konsequenzen einfach deutlich machen dessen, worum es geht. Wenn du dich auf die Nachfolge einlässt, dann hat das diese und jene Konsequenzen. Das kann bedeuten, dass du abgelehnt wirst von deiner Umwelt. Das ist in dem ersten Fall, vielleicht kann man das mal so, wenn man es ein bisschen weit fassen, so sehen. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel Nester, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das kann dir passieren, dass wir irgendwo sind und dass uns keiner haben will, dass uns alle ablehnen. Das ist Jesus begegnet. Jesus nachzufolgen kann unter Umständen bedeuten, dass man abgelehnt wird oder dass man nicht verstanden wird in dem, was man sagt, in dem, was man tut, und dass man alleine dasteht auf weiter Flur. Eine Warnung, die einfach ernst zu nehmen ist. Mit Jesus leben, das war damals sicherlich ein Stück anders als mit den üblichen anderen Rabbis, die es da so gab, mit denen man durchs Land gezogen ist, wo man die Tora gelernt hat und wo man sicherlich vielleicht ein Stück verehrt wurde und die Leute einen wohlwollend angeschaut haben, dass man bei einem Rabbi gelernt hat. Mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, kann unter Umständen Ablehnung bedeuten, dass man nicht verstanden wird. Und in Jesu Leben, ich denke, das sieht man schon von seiner Geburt an, ist ein Stück Heimatlosigkeit auch vorgezeichnet in seinem Leben. Dass da immer irgendwo eine Diskrepanz war, dass er nicht immer willkommen war, dass er abgelehnt wurde und dass die Freude, die man sich eigentlich erwarten könnte, dass der Sohn Gottes kommt, ihm selten entgegengeschlagen ist. So eine große Begeisterung. In Jesu Leben war diese Verehrung nur bedingt zu sehen von den Menschen. Also eine ernste Warnung, wenn ich Jesus nachfolgen will, das kann Ablehnung bedeuten. Die zweite Warnung, die hier Jesus ausspricht, da geht es vielleicht um so eine Grundsatzentscheidung, um eine Priorität, die einfach getroffen werden muss. Jesus sagt hier, die Verkündigung, die hat Vorrang. Es geht darum, dass das Evangelium verkündet wird. Und dann muss unter Umständen sogar die Familie zurückstecken. So ein hartes Beispiel gebraucht er hier. Da ist die Bitte, den Vater zu begraben. Das ist doch eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt. Und Jesus reagiert relativ schroff darauf. Wir wissen jetzt nicht hundertprozentig, wie das vielleicht gemeint und zu verstehen ist. Ob der Vater schon gestorben war, ob er im Sterben lag oder ob einfach die Tradition, die vom Judentum her gegeben war, einfach für die Eltern da zu sein bis zu ihrem letzten Tag, eventuell hier auch einen ganz langen Zeitraum noch in Aussicht stellt, bis es dann zu diesem Punkt der Nachfolge kommt. Wir sehen Beispiele im Alten Testament, beim Propheten Hesekiel zum Beispiel, der ganz radikal aufgefordert wird, als seine Frau gestorben ist: Du Menschenkind, siehe, ich will dir deinen Augen, Moment, siehe, ich will dir deine Augen Freude nehmen durch einen plötzlichen Tod, aber du sollst nicht klagen und nicht weinen und keine Träne vergießen. Sicherlich nicht das, was normalerweise passiert, aber in diesem speziellen Fall fordert Gott Prioritäten. Und das, ich glaube, Jesus macht das einfach nur deutlich. Das kann unter Umständen so sein, dass man Prioritäten setzen muss, gerade wenn es um Familie geht. Ich muss gestehen, mir stockt da immer der Atem. Welches Lied von Luther ist es das, wo es um Familie und Kinder geht und er sagt, lass fahren dahin. Als ich das erste Mal gehört habe, da ist mir richtig das Herz, also ich konnte es gar nicht fassen, ich konnte es gar nicht mitsingen, als mir dieses Lied zum ersten Mal begegnet ist. Und es ist sicherlich nicht das Normale. Aber Jesus möchte, glaube ich, hier einfach deutlich machen, dass es bedeuten kann, ihm nachzufolgen, dass wir uns entscheiden müssen unter Umständen. Wir sehen in der Bibel Beispiele, dass Menschen die Aufforderung von Jesus hören und sie gehen ganz spontan mit. Sie lassen Dinge zurück und andere tun sich schwerer und überlegen und zaudern an dieser Stelle. Jesus macht uns deutlich, dass die Verkündigung des Evangeliums die Priorität hat. Das ist das, was Jesus am wichtigsten ist. Das war seine Priorität. Und er macht deutlich, wer nachfolgen möchte, sollte diese Priorität teilen. Das erwartet er. Die dritte Warnung, wieder einer, der kommt, der nachfolgen will, aber Abschied nehmen will von seiner Familie. Die dritte Warnung, in der Nachfolge dauerhaft zu sein. Vielleicht kann man auch das Wort zielorientiert gebrauchen, aber wer seine Hand an den Pflug legt, wer anfängt, wer diese Entscheidung trifft, mit Jesus zu leben, der soll nicht mehr zurückblicken, der soll nicht mehr dem Alten nachtrauern, dem, was da vielleicht mal gewesen ist. Auch da finden wir biblische Beispiele, wo sowas passiert. Denkt man an das Volk Israel, was plötzlich an Ägypten zurückdenkt. Man soll es gar nicht glauben, dass sie sich plötzlich in die Sklaverei sich zurückwünschen. Ich glaube, es kann solche Augenblicke geben, wo man sich die Frage stellt, na, war das alles richtig? Waren die Entscheidungen meines Lebens richtig? Dass ich Jesus nachfolge, dass ich diese Entscheidung so und so getroffen habe. Ich weiß noch, wie ich mal in Gießen in einem Hauskreis saß und da war auch ein langjähriger Mitarbeiter von Campus für Christus dabei, der eine verantwortungsvolle Position auch über viele Jahre da schon hatte und der wurde, den Zusammenhang weiß ich nicht mehr so genau, wurde ganz unvermittelt während des Hauskreises gefragt, na, hast du nicht auch schon drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, nicht bei Campus zu arbeiten, sondern in deinem alten Beruf zu bleiben? Und mich hat das damals ein bisschen schockiert und der hat da ganz frank und frei gesagt, ja, solche Gedanken hatte ich schon des Öfteren auch und ich kann mir das auch nach wie vor wieder vorstellen. Ich will das nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich glaube einfach, solche Gedanken, so ein Hinterfragen in unserem Leben, das kommt vielleicht manchmal schneller, als uns lieb ist. Vielleicht in einer Weise, dass wir uns so massiv hinterfragen und nach vorne einfach die Perspektive gar nicht sehen. Jesus ermutigt hier, diesen Blick nach hinten eben nicht zu tun, sondern die Hand an den Pflug zu legen, dran zu bleiben und nach vorne zu schauen. Den Pflug, die Arbeit, die Berufung, die Gott da ausgesprochen hat, nicht fahren zu lassen, sondern treu zu sein und dran zu bleiben. Nachfolge ohne Wenn und Aber. Ich denke, zu einer Nachfolge ruft uns dieser Text letztlich auf oder er stellt unser Leben an der einen oder anderen Stelle in Frage, zeigt uns Hindernisse auf. Und vielleicht stellen wir uns selbst die Frage, das sind jetzt so Beispiele, wie kann Nachfolge heute bei uns in unserem Leben denn praktisch aussehen? Ich denke, diese Beispiele sind schon extrem und wir müssen heute nicht Jesus hinterherwandern, sondern wir bleiben in unserem Kontext, in der Familie, in der Heimat, wo wir aufgewachsen sind, in aller Regel Das sind ganz andere Umstände, wo diese Argumente oder diese Beispiele, die Jesus hier aufführt, nur bedingt eigentlich greifen, weil keiner sich jetzt aufmachen muss und dann für 2-3 Jahre durchs Land ziehen muss, wie die Jünger damals. Und trotzdem will er uns damit ja motivieren, Prioritäten richtig zu setzen oder Entscheidungen zu treffen, einfach um unser Leben mit ihm zu leben. Unsere Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Das ist der Spruch für diesen heutigen Sonntag. Und ich glaube, das ist ein ganz direkter Zusammenhang auch zu diesem Text hier. Ich muss gestehen, als ich ihn gelesen habe, man neigt sehr schnell dazu, einfach so das, was man tun kann, in den Vordergrund zu stellen, wenn man diesen Text sieht. Weichen zu stellen und dies oder jenes in Angriff zu nehmen und ernst zu nehmen oder vielleicht noch ernster zu nehmen und zu tun. Aber vielleicht geht es hauptsächlich oder erstrangig in diesen ganzen Aufforderungen darum, einfach auf Jesus zu sehen, unseren Blick wirklich auf Jesus zu richten, so wie uns dieser Sonntag dazu auffordert. Unsere Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt, dass das der eigentliche Grund ist, dass er sie berufen hat. Sicher, da sie sollten Menschenfischer sein, sie sollten. Da war manche Aufgabe. Aber er sagt auch ganz deutlich, er hat die Jünger berufen, damit sie bei ihm seien. Das, glaube ich, ist eine ganz zentrale Sache, die vor allem anderen kommt. Sicher hängen dann langfristig im Leben dann Aufgaben mit dran, aber es geht doch eigentlich darum, dass wir bei Jesus sind. Die Jünger haben auf Jesus geschaut und haben sicher dabei eine Menge gelernt und ihr Leben hat sich verändert und ist geprägt worden. Und wir sollen auf Jesus schauen. Und das ist vielleicht die entscheidende Frage, die uns so ein Text stellt. Will ich Jesus wirklich so, wie er ist, wie er sich mir präsentiert in den biblischen Geschichten? Geht es nicht darum, einfach die großen Taten, irgendeine Faszination von irgendwelchen Aufgaben? Ich glaube, so ein Gedanke wie Weltmission, das kann einen faszinieren. So ein Gedanke von Gemeindeentwicklung oder theologischer Lehrer irgendwo zu sein, das kann einen faszinieren. Da kann man sein ganzes Herzblut dran geben und da kann man drin aufgehen in solchen Aufgaben. Und trotzdem ist die Frage, die vorausgeht, willst du mich, will ich ganz nah an Jesus sein? Ist mir das Entscheidende und das Wichtige? Ist er mir wichtig, das, was er getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist, was ja manchmal doch Widerwillen im Herzen hervorrufen kann, dieser grausame Tod, dieses Bedrückende, was da manchmal zum Ausdruck kommt, was im Endeffekt Freude in unser Leben bringt, aber doch auch eine Beklemmung ausdrücken kann. Ist es das wirklich, was ich will, von ganzem Herzen und darüber hinaus dann mich berufen lassen zu Aufgaben? Nachfolge, ohne Wenn und Aber, einfach bei Jesus sein, ihn so akzeptieren, wie er ist und mit ihm leben. Ich denke dann Möglichkeiten, die Nachfolge praktisch werden zu lassen, wenn er mein Leben einfach durch seine Vergebung und durch seine Gegenwart beschenkt hat und reich gemacht hat, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Auf unserem Infozettel steht es wieder drauf, dass Mitarbeiter gesucht werden in der Jungschar oder im Kindergottesdienst. Es gibt viele Möglichkeiten in der Gemeinde, sich einzubringen. Wir hatten jetzt am Freitag diesen Abend mit Jürgen Tibosek, der im Herbst eine Woche mit Vorträgen in der Gemeinde halten wird. Da wird eine ganze Woche mit 5 Abenden zu gestalten sein, wo viel Hilfe gebraucht wird im Musikalischen, im Kreativen, im Praktischen, wo der Raum gestaltet werden muss, wo vielleicht auch Essen vorbereitet werden muss. Wenn es ums Einladen geht, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, so unendlich viele Aufgaben, wo man sich im Endeffekt einbringen kann und wo jeder auch gebraucht wird. Das sind dann so die Sachen, wo man ganz konkret diese Nachfolge leben kann. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir das eigentlich so wahrnehmen, dass es darum geht, dass wir bei Jesus sind. Und wenn wir seine Nähe suchen, ich glaube, dann wird er uns Stück für Stück auch an die Aufgaben stellen, wo es nötig ist und wo jeder Einzelne sich auch einbringen kann. Es gibt eine Reihe Hindernisse, in der Nachfolge manche Frage, die uns bewegen kann. Aber Jesus möchte uns ermutigen, ihm ohne Wenn und Aber nachzufolgen. Das heißt vielleicht manchmal, dass ich meine Zweifel und meine Fragen an ihn stelle, weil ich einfach nicht alles verstehe. Weil ich leide unter dem, was jetzt in Winnedem passiert ist und weil ich keine Antwort habe, wenn ich mit jemandem darüber rede, weil man da steht und eigentlich einem die Worte fehlen, obwohl man gerne was sagen möchte, was vielleicht tröstet oder Verständnis weckt und man hat nichts zu sagen. Aber trotzdem dürfen wir uns Christus anvertrauen und auch das, was an Fragen in unserem Leben ist, ihm sagen und das formulieren. Aber lassen wir uns von diesem Vers wirklich ermutigen, bei allen Fragen, die unser Leben vielleicht aufwirft, dass wir, wo wir unsere Hand an den Pflug gelegt haben, jetzt nicht zurückschauen mit dem alten Liebäugeln und vielleicht fragen, wäre das eventuell vielleicht doch besser gewesen? Das Beste, was uns passieren kann, ist es, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, ohne Wenn und Aber. Das ist eine große Marke jetzt. Aber wir dürfen dem nachstreben. Wir dürfen mit Jesus leben. Lasst uns das tun. Amen.